Ich habe auch schon schöne Einführungen bekommen. Professor Singer hat diese risikoreduzierenden Operationen schon angesprochen. Und es ist einfach eine Tatsache, dass spätestens seit Angelina Jolie, dieser Artikel am 13. Mai 2013 in der New York Times, eigentlich die risikoreduzierende Operation ein Thema ist, das nicht nur in Ärztekreisen, sondern eigentlich in der gesamten Bevölkerung diskutiert wird. Aber die risikoreduzierende Operation, das ist ja klassischerweise die risikoreduzierende Mastektomie und anschließende Sofortrekonstruktion mit Implantaten oder Eigengewebe. Aber es gibt auch die Frage, und das sind immer wieder Frauen, die zu mir kommen und fragen, ob auch eine Brustverkleinerung das Risiko an Mammakarzinom zu erkranken reduziert. Und da gibt es zwei sehr schöne Studien aus Skandinavien, die ganz, ganz viele Patientinnen, in dieser schwedischen Studie sind es beispielsweise 30.000 Frauen, die rückverfolgt wurden nach einer Mammareduktionsplastik. Und da hat man gesehen, dass auch die Mammareduktionsplastik das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, um 30-40% reduzieren kann. Allerdings, und das kommt auch dabei heraus, es reduziert auch das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Und das ist ein klassischer Fall eines Selektionsfehlers, weil, wie wir es bei retrospektiven Studien gerne haben, weil wir plastische Chirurgen Frauen, die rauchen, eigentlich nicht einer Reduktionsplastik unterziehen. Das heißt, es ist nicht so, dass die Reduktionsplastik gegen Lungenkrebs hilft, sondern die Risikogruppen werden einfach nicht reduziert. Aber prinzipiell ist es auch so, dass vor allem bei sehr großen Brüsten, wo man viel Gewebe wegschneidet, es einfach logisch ist, dass die Krebsinzidenz ein wenig sinkt. Aber die klassische Operation, und die wird in der Literatur seit 2013 zunehmend diskutiert, wo eben dieses Angelina Jolie Outcoming war, nehmen auch die Artikel zu diesem Thema rasant zu. Welche Indikationen haben wir für eine risikoreduzierende Mastektomie? Wir haben es schon gehört, die familiäre Hochrisikopatientin, das ist eigentlich relativ unbestritten. Wir haben dann dieses Thema, das Professor Singer auch angesprochen hat, die Patientin, die schon auf einer Seite einen Tumor hat, gern die andere Seite auch operiert haben möchte. Wie gehen wir damit um? Und, das ist jetzt, was die Frau Professor Resch angesprochen hat, Patientinnen, die eigentlich nicht einmal eine prämaligne, sondern eine sogenannte B3-Läsion hat, also ein unsicheres Verhalten haben. Wie gehen wir damit um? Die wollen vielleicht auch, sind ja vielen Biopsien leid, diese ewige Angst nach den Mammografien, wo der Radiologe nicht genau sagt, was das sein kann. Und ich schließe mich da deiner Meinung an, dass man hier auch nicht so ganz rigoros sein darf und das sagen kann, das wird strikt nicht operiert, sondern das muss man eben individuell sehen. Paradoxerweise ist jene Gruppe, nämlich die familiären Hochrisikopatientinnen, die Gruppe, die zwar am meisten profitieren von der prophylaktischen Operation, aber hier ist, und das ist ja das Thema, die Patientinnenautonomie, die höchste Autonomie haben, weil wir eigentlich vom Gesetz her nicht, wir sind verpflichtet, nicht direktiv zu beraten. Also Sie haben jetzt heute gehört, dass einige der Meinung sind, man solle das kontrollieren, einige sind der Meinung, man solle das aktiv angehen und operieren, aber wir sind nicht in der Situation, wo wir sagen dürfen, wissensidät man das jetzt operieren lassen, sondern wir dürfen die Möglichkeiten aufzählen, aber die Entscheidung liegt in der Autonomie der Betroffenen, weil in den meisten Fällen handelt es sich noch um gar keine Patientin, sie wird erst zu einer Patientin dadurch, dass wir einen Eingriff machen an ihr. Tatsache ist, und auch das hat Professor Singer schon angesprochen, dass vor allem in Holland es sehr gute Studien gibt, wo diese Frauen, die sich dieser prophylaktischen Operation unterzogen haben, nachuntersucht werden. Und in diesen Studien ist es so, dass von den Frauen, die gesund, die als noch gesunde Genträgerinnen prophylaktisch operiert worden sind, gibt es nach 4,5 Jahren keine einzige, die an einem Brustkrebs erkrankt ist. Also das ist wirklich ein sehr effektives Verfahren. Und es ist auch diese prophylaktische Operation, auch das hat Professor Singer schon gezeigt, wenn man das gleich mit Implantaten rekonstruiert, besonders bei kleinen Brüsten oder mittelgroßen Brüsten, ein Verfahren, das auch zu einem sehr guten, mitunter sogar zu einem verbesserten kosmetischen Ergebnis führt. Bei stark ptotischen Brüsten haben wir mit den Implantaten alleine immer ein Problem. Wenn wir zusätzlich, so wie es hier angeführt ist, eine Reduktion des Hautmantels anstreben bei ptotischen Brüsten, ist das auch nicht immer zufriedenstellend kosmetisch. Wir gehen zunehmend dazu über, den Frauen mit den stark ptotischen Brüsten, die auch ein bisschen ein Reservegewebe hier am Abdomen haben, das Eigengewebe anzubieten. Und das ist ein Foto, das 2 Wochen nach so einer Operation aufgenommen ist, das ein sehr natürliches, fast wirklich, kann man sagen, ein Wiederherstellungsergebnis der ursprünglichen Situation bewirken kann. Die zweite Gruppe von Frauen, die diese risikoreduzierenden Operationen haben, das sind die, ich habe schon gesagt, die haben auf einer Seite einen Tumor und wollen sagen, Herr Doktor, ich möchte jetzt die andere Seite, ich möchte mein Risiko reduzieren auf der anderen Seite. Und da stoßen wir an die Grenzen der Patientinnenautonomie. Das sind schon Patientinnen. Was spricht dafür? Ich musste mal einen Vortrag halten für dieses Thema und habe mir einige Argumente überlegt. Es gibt ästhetische Gründe, es gibt medizinische Gründe, vordergründig medizinische Gründe, wie ich jetzt schon sagen darf, und psychologische. Die psychologischen zuerst, das ist eine Studie, an der auch Monica Morrow mitgearbeitet hat, und das ist eigentlich ein Artikel. Und die Konsequenzen, da schreiben Sie selbst drinnen, ironischerweise, obwohl wir immer bessere Therapien haben und immer weniger Frauen ein Risiko haben, an einem kontralateralen Krebs zu erkranken, steigt die Rate der kontralateralen Operationen, zumindest in den USA und zumindest in dem Zentrum, wo Monica Morrow arbeitet, im Memorial Sloan Kettering. Und es geht einfach hier um Addressing Peace of Mind. Ästhetisch ist natürlich klar, wenn wir eine kleine Brust haben und einseitig operieren, können wir ein schönes symmetrisches Ergebnis erzielen. Aber wenn wir auf einer Seite eine Rekonstruktion mit einem Implantat machen und auf der anderen Seite eine ptotische Brust haben, dann ist es aus ästhetischen Gründen verständlich, dass die Frau sagt, können Sie mir nicht dasselbe auf der anderen Seite machen? Und das muss man einfach klar sagen, in der Regel nein. Außer es handelt sich um eine Genträgerin oder um einen speziellen Fall. In der Regel bieten wir hier schon eine Reduktionsplastik und eine Straffung an und ich freue mich da auch sagen zu können, dass wir doch ein bisschen auch das Risiko reduzieren können. Das ist doch ein kleiner Trost. Aber hier ist auch wieder so ein ästhetisches Beispiel. Diese Frau hat eine einseitige Operation gehabt und auf der anderen Seite hat sie so ein bisschen einen, wie wir sagen, Hartschattenbefund gehabt, auch keine richtige Genträgerin. Ich habe mich breitschlagen lassen, das zu machen, sie prophylaktisch zu mastektomieren auf der anderen Seite und es ist ein sehr schönes Ergebnis geworden. Ich habe es da simuliert, wie es ausgesehen hätte, wenn man es nicht gemacht hätte. Es ist sicher eine Verbesserung und das ist der Grund, warum es manchmal eben wirklich ästhetische Verbesserungen gibt. Das ist eine Genträgerin. Warum diese Operation in einzelnen Endemiegebieten, vor allem in den USA, also so in Kalifornien, wo es hier eine Untersuchung gibt, wo schon ein Drittel der unter 40-Jährigen bilateral operiert wird, oder auch eben im angesprochenen Memorial Sloan Kettering, wo ganz viele Frauen bilateral operiert werden. Hier sind natürlich auch diese Risikogruppen in New York, die aschkenasischen Juden, sehr vertreten und werden sehr häufig bilateral operiert. Also das gibt es und das ist ein zunehmender Trend. Und unsere Aufgabe ist es aber, und das hat der Professor Singer auch schon angesprochen, da wirklich Klarheit zu schaffen und nicht Dinge zu tun, die eigentlich keinen Sinn machen. Wir haben schon gehört, Frauen, die Genträgerinnen sind und einseitig erkrankt sind, haben ein erhöhtes, ein sehr hohes Risiko, auf der anderen Seite zu erkranken. In diesem Fall macht es einen Sinn, das anzubieten, das kann man heute sagen. Und dann gibt es eine Reihe von Studien aus den USA wieder, die retrospektiv analysiert haben, die Patientinnen, die kontralateral operiert worden sind. Und da kommt man drauf, dass man natürlich hier auf der kontralateralen Seite das Risiko, einen Brustkrebs zu bekommen, dramatisch senken kann und interessanterweise auch die Mortalität senken kann durch die kontralaterale Operation. Nur wenn Sie sich anschauen, dass die Senkung der Mortalität höher ist als die gegenseitige Inzidenzsenkung, also sozusagen hier senken wir die Inzidenz um 1,7%, aber die Mortalitätsverbesserung ist weit mehr. Da muss es schon klingeln und das hoppla, retrospektive Analyse, da muss es irgendeinen Selektionsfehler geben. Und ähnlich in dieser Studie, auch rein retrospektiv, das sehen wir auch wieder. Ja, da ist eine dramatische Verbesserung der Inzidenz vom Brustkrebs kontralateral und das Überleben ist noch um ein, zwei Prozentpunkte verbessert. Also auch hier riecht das förmlich schon danach nach einem Selektionsbias und das ist ganz typisch, dass in den USA, welche Frauen sind das, die kontralaterale Operation angeboten haben? Die Reichen, die Gesunden, die Weißen und die dann schon von vornherein ein geringeres Risiko bekommen haben. Also man hat da bewusst den weniger riskanten Frauen diese kontralaterale Operation gemacht. Was spricht jetzt gegen diese kontralaterale prophylaktische Mastektomie, die ich hier mit CPM bezeichnet habe? Es gibt onkologische Gründe, es gibt auch ästhetische Gründe und es gibt vor allem medizinrechtliche Gründe. Jetzt wurden alle diese Studien einer Meta-Analyse unterzogen und da kann man dann eindeutig sagen, wenn man das stratifiziert nach Risikogruppen, dass das eigentlich keinen Einfluss auf das Gesamtüberleben hat. Logischerweise erkrankt die ursprünglich gesunde Brust dann nicht mehr oder seltener an Krebs, aber auf das Gesamtüberleben und für das Gesamtüberleben ist die Indikatorbrust, also die, die schon erkrankt ist, weit wesentlicher als die Risikoreduktion, die man durch diese prophylaktische Mastektomie auf der gesunden Seite erzielen kann. Und es ist sicher nicht das verbesserte Überleben dieser kontralateralen Mastektomie zuzuschreiben und es sollte nur Patientinnen mit dem familiären Risiko angeboten werden. Es gibt einen weiteren Konsensus aus den USA, der wieder widerspiegelt, dass die da doch sehr lässig damit umgehen, weil sie sagen eigentlich, also man soll es machen bei den Genträgerinnen oder bei einem hohen familiären Risiko. Es kann auch gemacht werden, wenn sie Genträgerinnen sind, eben diese Gene, die wir schon gehört haben, die ein bisschen geringeres Risiko haben, aber auch wenn sie ein hohes familiäres Risiko haben und einen negativen BRCA-Test haben. Und dann geht das sogar so weit, dass es in den USA may be considered, also um die Symmetrie zu verbessern. Das ist etwas, was wir in Österreich Gott sei Dank noch nicht haben und was wir auch, wo wir daran arbeiten, dass das nicht durchgeführt wird. Und da steht auch to manage extreme anxiety und da steht aber, das sollte doch besser mit psychologischem Support gemacht werden. Und hier sagen Sie aber auch eindeutig, wo es nicht gemacht werden soll, nämlich die Frau mit dem einseitigen Brustkrebs, die ein durchschnittliches Risiko hat. Es gibt aber auch ästhetisch-medizinische Grundlagen, weil nicht alle von diesen Brustrekonstruktionen werden wirklich schön, sondern viele, besonders wenn es einen zusätzlichen Risikofaktor wie eine neoadjuvante Chemotherapie gibt, neigen zu Wundheilungsstörungen, weil man ja den Hautmantel sehr ausdünnt und das ist noch ein Fall, der gut ausgegangen ist mit viel Erfahrung und einer kleinen Nachkorrektur haben wir hier die Prothesen behalten können. Das war eine Patientin, wo ich selbst ein bisschen nervös geworden bin, weil die auch keine Genträgerin war, sondern nur 7 erkrankte Schwestern und Cousinen oder so etwas hatte und ich mich breitschlagen habe lassen und sie hatte selbst auch schon ein Karzinom. Und ich habe mich breitschlagen lassen, die andere Seite auch zu operieren. Und just an der nicht betroffenen Seite hat sie diese Wundheilungsstörung bekommen, musste die Haut wegschneiden und ist dann mit viel Mühe und zur Hilfenahme eines Expanders und endlos langer Prozeduren ist es dann doch noch gut geworden. Aber das sind Dinge, die vorkommen und wir müssen davon ausgehen, dass bei Prothesenrekonstruktionen das doch in einem Prozentsatz von in erfahrenen Zentren 5% nicht funktioniert. Also jede 20. Frau, die eine protektive Mastektomie hat und ein Implantat bekommt, endet nicht mit einer rekonstruierten Brust. Und wenn man das natürlich an einem gesunden Organ macht, ist das eine besondere Herausforderung, Katastrophe. Und ich habe es auch schon angesprochen, Frau Professor Resch, für Sie ist das auch ein wichtiges Thema. Auch bei Frauen, die jetzt nicht maligne Läsionen haben, sollte man in ganz selektierten Einzelfällen, wie zum Beispiel dieser Frau, eine risikoreduzierende oder prophylaktische Mastektomie andenken. Das ist zum Beispiel eine junge Frau mit ostasiatischem Migrationshintergrund, also eine kleine Brust, die sich gut eignet für eine Implantatrekonstruktion mit einem ganz schlechten radiologischen Bild. Aus chirurgischer Sicht, die Radiologen unter Ihnen werden das viel besser differenzieren können, ist rezidiviert, biopsiert worden, sind immer B3-Läsionen herausgekommen. Niemals ein bösartiger Befund, aber sie war einfach irgendwann die halbjährlichen Biopsien leid und hat gebeten, ob man dem nicht ein Ende machen kann. Und wir haben uns da breitschlagen lassen, eben dass sie Mamillen erhalten, zu mastektomieren und sofort zu rekonstruieren. Und das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend geworden. Aber es ist in der Histologie eben alles Mögliche herausgekommen, eben Adenosetumoren, Papillome, Fibroadenom und eine ADH auch. Also retrospektiv kann man sagen, das war gerechtfertigt und wir haben was Sinnvolles gemacht. Und ich komme jetzt zu den medizinrechtlichen Fragen. Die Frage ist, wer zahlt das überhaupt? Weil versichert sind wir für Krankheiten, nicht für prophylaktische Operationen. Was passiert, wenn Komplikationen auftreten, wenn wir, und die sind gar nicht so selten eben, wie ich sage, an gesunden Organen operieren. Und das ist etwas ganz Neues, und da hat mir der Professor Ofner vor kurzem gesagt, dazu gibt es Gott sei Dank noch keinen Fall und keine Judikatur. Aber was passiert, wenn wir eine prophylaktische Mastektomie machen und die Frau erkrankt dann an Krebs und sie weist womöglich nach, dass da gab es postoperativ ein MRT, wo man noch Brustdrüsengewebe gesehen hat, das zurückgeblieben ist. Was passiert dann? Die erste Frage ist einmal die Kostendeckung. In Österreich kommen die Krankenkassen, die allgemeinen Krankenkassen in der Regel für die prophylaktischen Operationen auf. Das ist kein Thema. Aber bei den privaten Versicherungen ist es schon so, dass sie sagen, wir versichern Krankheit und nicht Prophylaxe. Und da muss man im Einzelfall immer verhandeln. Und es ist mir schon vorgekommen, dass es von Versicherungen auch abgelehnt wurde, von Krankenversicherungen, diese prophylaktischen Operationen. Umso mehr, als wir in Österreich den Versicherungen, und das ist ja gut, nicht mitteilen dürfen, dass diese Frauen einen positiven Gentest haben, sondern wir dürfen nur sagen, sie hat ein familiäres Hochrisiko. Viele überlegen sich aber natürlich dann im Einzelfall, dass wenn die wirklich einen Tumor bekommt, dass die Chemotherapie und die Strahlentherapie und die Operation und das alles sehr viel teurer kommt, als einmal die prophylaktische Operation zu zahlen, und das ist auch unsere Argumentationsschiene, und die meisten steigen dann darauf ein. Im Vereinigten Königreich braucht man einen positiven Gentest, kontralateral nach einem psychologischen Test. In der Schweiz braucht man einen positiven Gentest, um eine solche Operation zu bekommen. In Deutschland gibt es so Deals zwischen den Versicherungen und etablierten Brustgesundheitszentren, die dann die Indikation stellen dürfen. Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch zwei Fälle bringen. Thema Judikatur, was passiert, wenn es nicht funktioniert. Einen berühmten Fall, den viele von Ihnen vielleicht kennen, der aus Deutschland ist, der in Köln abgehandelt wurde. Eine 52-jährige Frau mit einem familiären Risiko hat Mikrokalzifikationen und die Radiologin sagt Ihnen, Sie haben eine tickende Zeitbombe. Und damit ist die Frau natürlich völlig verunsichert, hat Angst, möchte gerne, dass die Brust operiert wird, prophylaktisch. Sie hat einen niedergelassenen Gynäkologen, der schickt sie zu einem Freund ins Brustgesundheitszentrum. Dort wird ein Tumorboard installiert. Die sagen, wir brauchen einen Gentest, wir brauchen ein MRT. Die Frau, wie es halt so ist, geht wieder zurück zu ihrem Gynäkologen. Der sagt, naja, weiß man nicht, sie will das nicht eigentlich beides. Geht wieder ins Brustgesundheitszentrum und sagt so, ich möchte mich operieren lassen. Sie lassen sich breitschlagen, klären auf über alle Risiken, die sein können bei dieser Operation, also Wundheilungsstörung und so weiter. Sie wird dann operiert, es kommt nichts heraus. Zwei gesunde Brüste im Wesentlichen. Und dann hat sie massive Komplikationen, die Implantate fallen heraus, sie hat noch assoziierte Komplikationen, die Implantate müssen reoperiert werden und durch Eingewebe ersetzt werden, sie ist unzufrieden, hat Schmerzen, klagt, weil sie nicht aufgeklärt wurde, mangelt, und sie sagt, der Gynäkologe, der Niedergelassene, hat ihr eigentlich abgeraten, diesen Gentest zu machen. Was ist herausgekommen? Der Leiter des Brustgesundheitszentrums, der sie operiert hat, also das Brustgesundheitszentrum, sind zu 60.000 Euro Schadenersatz verurteilt worden, weil er hat nur aufgeklärt über die Risiken der Operation, die dann noch eingetreten sind, aber er hätte auch über Behandlungsalternativen aufklären müssen, und er hat keinen Gentest und kein MRT und keine Biopsie gemacht. Also eine ungenügende präoperative Abklärung hat dann zu diesem Urteil geführt. Aber wir brauchen nicht nach Köln schauen. Wir haben in meinem eigenen Bereich einen ähnlichen Fall gehabt. Eine Frau mit einer Low-Grade-Lin, also einer B3-Läsion, einer positiven Familienanamnese, die unbedingt diese Operation wollte, bilaterale prophylaktische Mastektomie. Unser Tumorboard hat gesagt, das ist keine Indikation. Irgendwie hat sie dann auch den Gentest verweigert, hat dann doch irgendwie einen Chirurgen gefunden, der das gemacht hat. Wie das gegangen ist, weiß man ja oft im Nachhinein nicht mehr. Sie ist zu uns in die Ambulanz gekommen, wurde für eine Rekonstruktion mit Implantaten geplant und hat drei Behandlungsreverse unterschrieben bei dem Chirurgen, bei uns, der plastischen Chirurgie, und einen Anästhesierevers für diese Operation. Das Ergebnis war leider unzufriedenstellend. Die Implantate mussten wieder herausgenommen werden und sie hat dann geklagt und hat behauptet, sie sei besachwaltet. Und der Ehemann ist der Sachwalter und sie hätte eigentlich gar nicht einwilligen dürfen in diese Operation. Hat das aber nie in der Ambulanz gesagt, und es hat sich leider in irgendeiner früheren Krankengeschichte ein Eintrag gefunden, wo drinnen stand, dass sie tatsächlich besachwaltet ist. Und sie hätte niemals diese Einwilligung zur Operation und Rekonstruktion geben dürfen. Wir hätten die Komplikationen zu spät behandelt, es ist jetzt Narbenschmerzen. und so weiter. Und das Urteil des Oberlandesgerichts Wien war, bei einer nicht einwilligungsfähigen Patientin darf bei fehlender medizinischer Indikation, und der operierende Chirurg hat noch vor Gericht gesagt, na, eigentlich war das nicht indiziert, das war nicht besonders schlau von ihm, aber es ist so passiert und das Gericht hat befunden, das darf nicht gemacht werden. Gott sei Dank, wir sind nicht verknackt worden, weil das Gericht hat gefunden, wenn die aktiv in die plastische Ambulanz kommt, um sich dort beraten zu lassen, dann kann man nicht postulieren, dass sie das eigentlich nicht gewollt hat. Und trotzdem ist die Gemeinde Wien zu 32.000 Euro, also wir alle, 32.000 Euro Schadenersatz mussten wir zahlen für diesen Fall. Also man sieht, wenn man sie auf dieses Feld begibt, dann ist das ein sehr dünnes Eis, auch aus juridischer Sicht. Welche Empfehlungen kann ich Ihnen geben, wenn Sie die Idee haben, risikoreduzierende Operationen zu machen? Sie müssen sich im Klaren sein, Sie operieren an gesunden Organen. Man sollte eine komplette Diagnostik vorher haben. Man sollte zumindest irgendeine Leitlinie haben, an die man sich hält, wenn auch diese aus Amerika zum Beispiel, auf die man sich dann berufen kann. Und man muss die Frauen aufklären, dass es eine Operation an einem gesunden Organ ist und dass der Benefit, den die konkrete Frau, die keine Patientin ist, sondern eine Ratsuchende in aller Regel, dass dieser konkrete Gewinn nicht einschätzbar ist. Und man muss auch klar kommunizieren, dass in diesem Fall die Autonomie, was kann das Gesundheitssystem anbieten, auf Wunsch wie auf einer Speisekarte gewisse Grenzen hat. Dankeschön.